Man sieht natürlich immer die Beispiele, wo es funktioniert, weil über die wird viel geschrieben, klar. Aber es gibt genug Startups, die 7, 8 Jahre gebraucht haben, um überhaupt herauszufinden, mit welcher Lösung sie jetzt welches Problem lösen und wenn das dann mal funktioniert, dann Geld bekommen haben. Und ja, dafür braucht es Geduld, dafür braucht es aber gleichzeitig auch sehr iterativ und sehr schnell dieses Ausprobieren, dieses Validieren von Hypothesen, immer wieder sich zu hinterfragen, löse ich da wirklich ein Problem, gibt es da einen Markt für und wird für die Lösung nachher auch bezahlt.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Wer den Namen Haufe hört, denkt natürlich an Weiterbildung und solche Themen. Aber Haufe hat auch einen Arm namens Haufe Group Ventures. Und die stehen dafür, dass Mittelstandskooperationen real werden. Das hat viel mit Gründung zu tun, mit dem wunderbaren Begriff Venture Building. Und darüber sprechen wir heute. Das ist nah dran am Mittelstand. Klingt futuristisch, ist es zum Teil auch. Aber man kann sehr viel lernen über Innovationen, die laut der These meines heutigen Gastes im Mittelstand selten am Willen scheitern, sondern eher an strukturellen Themen. Sprechen wir drüber mit Jasper Roll. Er ist Geschäftsführer von Haufe Group Ventures und mir jetzt zugeschaltet. Hallo Jasper, ich grüße dich.
Hi, freut mich hier zu sein.
Vielleicht mal ganz kurz, Haufe ist ein wahnsinnig bekannter Name, Haufe Group Ventures, vielleicht nicht allen so ganz klar, was ihr genau macht. Was ist das?
Wir sind mit der Haufe Group Ventures im Grunde der Venture-Arm der Haufe Group. Wir haben ja innerhalb der Group drei große Geschäftsbereiche. Das eine ist, dass wir das Content-Geschäft haben, wo wir wirklich viel Arbeitssteuerrecht und viele andere Themen aufbereiten und dann in verschiedene Softwarelösungen auch gießen. Wir haben mit der Haufe Akademie an Fort- und Weiterbildung im B2B-Umfeld, so im Grunde alles, was man machen kann. Und Lexware, dann der dritte große Geschäftsbereich. Und wir mit der Haufe Group Ventures versuchen, mal ganz platt gesagt, den vierten Geschäftsbereich aufzubauen, also im ersten Schritt mal zu finden, dann zu bauen und dann zu skalieren. Auf der einen Seite, indem wir versuchen, selber neue Themen zu bauen und auf der anderen Seite, indem wir auch in Startups mittlerweile investieren.
Was versprecht ihr euch davon? Also warum sozusagen der Aufwand?
Ja, das ist immer ein großes Wort, wenn man dann über Zukunftssicherung spricht. Aber am Ende des Tages, die Haufe Group ist so erfolgreich, weil wir sehr heterogene Geschäftsbereiche haben, die immer für sich alleine auch sehr gut funktionieren, aber natürlich in der Summe der Teile dann sehr spannend ist. Und einen vierten Geschäftsbereich aufzumachen, ist, glaube ich, für keine Firma ein Fehler, sich einfach breiter aufzustellen. Und genau das versuchen wir eben auch neben dem Bestandsgeschäft, neues Geschäft aufzubauen. Wir haben eine lange Geschichte von, wie sich die Haufe Group und die einzelnen Geschäftsbereiche immer wieder selbst innoviert haben. Und jetzt versuchen wir eben zusätzlich zu dem, was wir ohnehin schon sehr gut können, auch noch ein neues Thema zu finden, was für die Haufe Group spannend sein kann.
Ich glaube, wer diesen Podcast verfolgt, über 200 Folgen jetzt, der hat 3, 4, 5, 6 Mal schon wen von der Haufe Group hier gehört. Christian Steiger bei Lexware natürlich, sowas wie E-Rechnung und vieles, vieles andere. Wahnsinnig spannend für den Mittelstand. Aber auch das, was ihr tut, betrifft im guten Sinne natürlich auch ein Stück weit den Mittelstand, oder?
Im besten Falle, also wir auf der Bildseite versuchen wir natürlich Lösungen zu bauen, die auch wieder für den Mittelstand Probleme lösen, ähnlich wie wir es im Kerngeschäft natürlich auch schon tun. Das ist unsere größte Stärke, dass wir Dinge da anfassen, wo sie wehtun und dann eben für andere Firmen lösen. Also klassisch wirklich Corporate Service Produkte auch bauen. Das wollen wir im Venture Arm genauso tun. Und das Zweite ist schon so ein bisschen, wir sehen uns so ein bisschen als Vorbild ist zu viel, aber wir versuchen natürlich auch nach außen zu tragen, was wir da tun, weil wir schon der Meinung sind, dass für den Mittelstand das ein gutes Werkzeug sein kann, um sich einfach breiter für die Zukunft auch aufzustellen.
Ich habe ein Zitat von dir: Tempo ist kein Fortschritt, wenn man in die falsche Richtung läuft. So, was folgt daraus und was meinst du damit?
Ja, es wird in diesem. Und Innovation ist vielleicht auch das falsche Wort, aber in diesem Business Development Umfeld, wo man einfach Dinge versucht zu machen, da wird schon auch mal schnell einfach irgendwie losgelegt, schnell mal was gemacht. Und ich bin großer Fan davon, einfach mal loszulegen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Aber nur weil man dann Geld drauf wirft und sich damit Geschwindigkeit kauft, dann heißt es nicht zwingend, dass es dann wirklich auch substanziell Bestand hat. Ob das eine Lösung ist, ob das irgendwie auch Startup-Investments sind, ob das irgendwie eine andere strategische Ausrichtung ist. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, überhaupt was zu machen in die Richtung, aber es muss trotz allem wohl überlegt sein. Natürlich ist Geschwindigkeit, Pragmatismus gehört dazu, das ist, glaube ich, super wichtig. Aber ja, man muss schon schauen, warum man es auch macht und in welche Richtung man damit gehen möchte.
Okay, das sagt sich manchmal wahrscheinlich ein bisschen leichter, als es dann im Alltag aussieht. Aber was sind denn so eure KPIs, wie ihr am Ende des Tages ja auch vielleicht Startups auswählt oder Kooperationen auswählt und sagt, gibt so drei Kategorien auf keinen Fall, auf jeden Fall und mal gucken?
Ja, ich glaube, da muss man die zwei Sachen trennen. Auf der Investmentseite ist es, glaube ich, ziemlich klar. Da agieren wir im Grunde wie ein Finanzinvestor, wie ein Venture Capitalist auch, wo wir klar KPIs haben, was wir an Rendite erwarten, wie wir auch Teams auswählen. Wir investieren da sehr frühphasig, das heißt in sogenannten Pre-Seed- und Seed-Runden. Das bedeutet, die Firmen sind so von der Teamgröße 5 bis 15 Leute vielleicht. Da sind erste Umsätze da, aber es ist überschaubar, weil manche Companies sind schon ein Stück weiter und da schauen wir sehr genau auf das Team. Also trauen wir denen wirklich zu, eine Firma aufzubauen. Und im zweiten Schritt schauen wir natürlich schon auch, passt das Geschäftsmodell, ist der Markt irgendwie relevant, wird da wirklich ein Problem gelöst, bekommen die Marketing und Vertrieb hin und viele andere Dinge auch. Und wir sind aber eben Finanzinvestor. Wir haben eine strategische Komponente. Ich glaube, wenn man aus dem Mittelstand kommt und anfängt zu investieren, dann hat man das immer, weil man einfach andere Hebel, andere Assets auch mit an den Tisch bringt, wie es ein reiner Venture Capitalist macht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber am Ende müssen wir damit natürlich auch Geld verdienen. Und auf der Build-Seite, wo wir wirklich selber versuchen, Geschäft und am Ende auch einen Geschäftsbereich zu bauen, da gibt es dann eine Größe, beziehungsweise im Grunde zwei. Das ist Umsatz und nachher Marge. So, was wir damit generieren wollen. Natürlich braucht es Zeit. Es ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Aber am Ende des Tages ist es das, was zählt.
Kurz Werbung, in einer Minute geht's weiter. Der Arbeitsalltag beginnt, Sie öffnen den Laptop und sofort prasseln Zahlen, Reports und zig Rückfragen auf Sie ein. Alles ist wichtig, alles dringend, nichts darf aufgeschoben werden. Aber es geht auch anders mit Sage Intacct. Die cloudbasierte Finanzierungsmanagementlösung unterstützt Unternehmen seit Jahren dabei, Finanzen klarer, effizienter und vorausschauender zu steuern. Mit Echtzeittransparenz, automationsstarken Workflows und ganz neu eben auch mit Sage Copilot, dem KI-Assistenten von Sage. Der Copilot fasst die wichtigsten Kennzahlen Ihres Tages zusammen, unterstützt bei Routineaufgaben, generiert Analysen und erstellt auf Wunsch sogar professionelle Kommunikationsentwürfe. Wenn Sie Sage Intacct und den Copilot von Sage mal ausprobieren möchten, bekommen Sie als Hörerin oder Hörer von Markt und Mittelstand 20% Rabatt auf die ersten 12 Monate. Sie müssen nur kurz auf die Website gehen, sage.com/mum, also sage.com/mum. Den Link und vieles weitere finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Naja, können vielleicht mittelständische Betriebe von, ich sag mal, der Klarheit, von der Methodik her der Venture Studios, also mit Early Bird haben wir hier ja auch schon gesprochen, das sind relativ klare Mechanismen, die schießen selten daneben auch bei der Auswahl und bei der, sagen wir mal, Priorisierung von jungen Firmen, wenn es um eine Kooperation geht. Auch viele Mittelständler überlegen sich das ja, wie kann ich mit Startups in irgendeiner Art und Weise kooperieren, vielleicht ganz am Ende auch kaufen. Glaubst du, dass man da was lernen kann voneinander?
Auf
Oder
jeden
besser gesagt,
Fall.
die Mittelstände auch von euch, ganz klar.
Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also, was wir ja sind, beziehungsweise was so ein klassischer Venture-Arm ist, besteht oder kann im Grunde aus drei Teilen bestehen. Das eine ist eben selber Dinge zu bauen. Das kann in so einem Setup sein, wie wir das tun. Das kann über einen Inkubator sein oder es gibt noch ein, zwei andere Modelle. Es gibt die Variante, wirklich erstmal nur mit Startups zu kooperieren. Also nur in Anführungsstrichen, das ist ja schon auch Aufwand natürlich mit dabei, aber wo man versucht, selber Probleme zu lösen, indem man sie mit einem Startup gemeinsam löst. Und der dritte Schritt dann eben zu investieren oder zu kaufen. Das sind so die drei klassischen Themenfelder, die man machen kann. Und wir sind im Grunde ja nur ein Werkzeug, wie wir uns als Haufe Group breiter aufstellen wollen. Natürlich innovieren wir auch im Bestandsgeschäft. Wir machen ganz viele Dinge in verschiedene Richtungen. Und aber so ein Venture-Arm kann das zusätzlich noch befruchten. Wir sehen extrem viele Märkte, extrem viele Themen und extrem viel smarte Teams auf der Investmentseite. Das schauen wir uns mehrere hundert Firmen pro Jahr an, je nach Teamgröße, die wir auch haben. Und auf der Bildseite versuchen wir natürlich immer wieder neue Dinge zu bauen. wiederholbar, extrem pragmatisch mit kleinen Teams, einer hohen Geschwindigkeit und einer hohen Agilität. Und ich glaube, das befruchtet sich dann schon auch gegenseitig, dass man sagt, wie gehen wir denn so ein Problemlösungsthema an? Wir arbeiten da sehr hypothesengetrieben, passen da schnell an, wenn wir Dinge im Markt auch sehen. Wir sprechen sehr schnell mit potenziellen Kunden, mit dem potenziellen Markt und versuchen immer wieder zu iterieren und die Lösung anzupassen. Und ich glaube schon, dass man davon auch im Bestandsgeschäft natürlich lernen kann. Das sind unterschiedliche Stärken, wie wir da haben. Das Bestandsgeschäft sichert natürlich schon auch das Überleben der Firma und muss sich aufs Tagesgeschäft konzentrieren, während es immer wieder Themen vorantreibt. Und wir haben so ein bisschen immer einen freieren Gestaltungsspielraum, wo wir uns bewegen können. Und ich glaube, beide Seiten können voneinander extrem viel lernen.
Im weitesten Sinne ist Haufe ja auch fast wie ein Familienunternehmen sozusagen und hat dieselben Themen, die du ganz am Anfang auch beschrieben hast, Zukunftssicherung als großes Schlagwort. Wenn du jetzt die Innovationsfähigkeit des Mittelstandes siehst, die Geschwindigkeit der Transformation, oder da gibt es ja Stimmen, die sagen, das könnte schneller sein, ist das der Wille oder sind es strukturelle Themen, Dinge so anzugehen, wie ihr das macht, wie du es gerade beschrieben hast?
Ja, das ist auf keinen Fall der Wille. Also ich würde schon auch unterschreiben, dass man da einen Tick schneller werden könnte, ja, insbesondere auch bei Digitalisierungsthemen. Aber es ist, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, in jedem Mittelständler, in jeder Firma gibt es Menschen, die auch Themen vorantreiben wollen, die gerne vielleicht auch so ein Projekt übernehmen möchten oder einen Schritt digitaler werden wollen, aber vielleicht nicht die Mittel haben oder nicht das Backing bekommen, was es dann braucht, um sowas auch umzusetzen. Das muss nicht immer der Blick nach draußen sein. Das hilft natürlich manchmal auch, wenn man schaut, was machen denn andere oder man holt sich eine Agentur ins Haus. Aber ich glaube, dass das ganz, ganz oft dieses Wissen und dann eben auch der Wille eigentlich schon da ist. Man muss den nur finden und dann auch enablen. Und es hat oft damit zu tun, dass es natürlich auch von oben runter dann gepusht werden muss. Und da Leute auch einen Rahmen bekommen müssen, in dem sie sich bewegen können, um dann Sachen nach vorne zu bringen. Und darüber kriegt man dann auch wieder Geschwindigkeit. Es müssen nicht immer Riesenprojekte sein. Das ist, was ich vorhin auch meinte, so erste Schritte gehen, einfach kleinere Dinge angehen. Es muss auch nicht perfekt sein. Ja, das ist häufig 80-20 oder bei uns auch mal gerne 70-30 ist dann schon ausreichend. Ja, aber das ist eine Hemmschwelle für viele, weil sie es natürlich nicht gewohnt sind.
Es muss nicht perfekt sein, ist ein gutes Stichwort. Das will ich mal tiefer legen, weil das hört man natürlich irgendwie oft. Aber heißt das übersetzt, einige ziehen die Skalierung zu schnell vor und sprechen darüber zu schnell, anstatt erstmal vielleicht zu sagen, ich habe das Problem auch der Kunden am Ende richtig verstanden. Ich habe eine Hypothese aufgestellt, ich teste sie, validiere sie und das geht vielleicht auch zwei, dreimal Ping-Pong mit ein bisschen Geduld zweifellos. Oder skalieren wir immer zu schnell, weil doch irgendwie die Kohle immer juckt? Oder vielleicht auch Startups ein bisschen ungeduldiger sind, als sie sein sollten. Kann ja auch mal passieren.
Ja, ich glaube, was man auf der Startup-Seite, also was wir auf der Investment-Seite schon immer auch sehen, das wird da häufig vergessen, da geht schon auch viel Zeit ins Land, bis die wirklich ein Problem gelöst haben und dann die Lösung auch wirklich passend ist, bevor man dann Geld drauf wirft und in eine Skalierung geht. Man sieht natürlich immer die Beispiele, wo es funktioniert, weil über die wird viel geschrieben, klar. Aber es gibt genug Startups, die 7, 8 Jahre gebraucht haben, um überhaupt rauszufinden, mit welcher Lösung sie jetzt welches Problem lösen und wenn das dann mal funktioniert, dann Geld bekommen haben. Und ich glaube, wenn man das übersetzt, auch das, was wir im Building-Bereich machen, wir haben jetzt ein Produkt am Markt mit Intalento, da geht es um Visumsabwicklung für Fachkräfte aus Drittstaaten, auch ein super spannendes Thema, weil natürlich weiterhin einfach Fachkräfte fehlen und das ein spannender Kanal ist. Aber bevor wir dieses Thema gebaut haben, bevor wir das an den Markt gebracht haben, hatten wir auch schon Pilotkunden. Das ist eine, um einfach zu validieren, ja, der Markt ist da, da ist auch eine Zahlungsbereitschaft da, das Problem ist wirklich da. Und was vielleicht viel wichtiger ist, bevor wir das an den Markt gebracht haben und dieses Thema, also das Problem mit der Lösung überhaupt gefunden haben, haben wir knapp 10 andere Sachen uns angeschaut und alle irgendwann weggeworfen und gesagt, die sind super spannend, da ist irgendwie ein Problem, aber wir haben jetzt, entweder ist das Problem nicht groß genug oder die Lösung, die wir uns da überlegt haben, war nicht passend. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil da einfach viel im Hintergrund passiert, was man nicht sieht, sondern häufig nur die Beispiele, die dann funktionieren. Und ja, dafür braucht es Geduld, dafür braucht es aber gleichzeitig auch sehr iterativ und sehr schnell dieses Ausprobieren, dieses Validieren von Hypothesen, immer wieder sich zu hinterfragen, löse ich da wirklich ein Problem, gibt es da einen Markt für und wird für die Lösung nachher auch bezahlt.
Kannst du mal ein Beispiel nennen, was für, naja, Produkte, bei euch dann am Ende dabei rauskommen?
Ja, also Intalento ist das eine. Da haben wir im Grunde ein Softwareprodukt gebaut, wo wir uns, also wo wir im Grunde die Visa-Abwicklung machen für Fachkräfte aus Drittstaaten, und da möglichst viele Schritte automatisieren. Das ist einfach ein sehr, sehr langwieriger Prozess, wo man auch viel mit Ämtern und Behörden zu tun hat. Das kann man sich dann vorstellen. Das ist jetzt nicht das Schönste der Welt. Und wir haben uns beispielsweise auch mal beschäftigt, haben wir später dann verworfen. Fairerweise, aber wir haben uns damit beschäftigt, eine Datenschutzlösung wirklich für Kleinstunternehmen zu bauen, um relativ einfach zu schauen, hey, bin ich datenschutzkonform unterwegs? Passt eigentlich alles, was ich hier so tue? Das haben wir dann irgendwann verworfen, weil es schon auch so ist, dass in dem Umfeld, also je kleiner die Firmen werden, ist Datenschutz zwar mal ein Thema. Das wird dann kurzfristig gelöst mit irgendwie einem Cookie-Banner auf der Webseite und wegen mir nochmal die AGBs angepasst, aber da ist dann irgendwo eine Grenze, wie viel Bedarf da wirklich da ist. Und dann haben wir eben viel mit der Zielgruppe gesprochen und haben dann irgendwann gesagt, ja, da würden sich alle freuen, wenn es gelöst wird, aber es ist nicht so groß, dass da wirklich eine Zahlungsbereitschaft für da ist.
Interessant, ne? Das ist der Realitätscheck zu einem Zeitpunkt, bevor es zu spät ist, oder?
Genau.
Gutes Thema. Glaubst du, dass Geld genug da ist in Deutschland, um junge Firmen voranzubringen, Lösungen, wie ihr sie treibt, voranzubringen? Oder gibt es andere Hürden hierzulande?
Also es gibt andere Hürden, um das vorwegzunehmen, aber es ist genug Geld da. Man sieht es auch, es kamen uns letztens wieder neue Zahlen raus, dass zwar die Anzahl der Deals ein Stück weit gesunken ist, also auf der Investmentseite, aber das Volumen gestiegen. Und es ist mehr als genug Geld im Markt. Es ist nur selektiver geworden in Richtung Startup-Investments, weil einfach auch geschaut wird, hey, welche Teams lösen denn wirklich ein Problem, was am Markt dann ankommt? Also gleiche Kerbe, wo ist wirklich Zahlungsbereitschaft da, wo wird am Kern was angegangen, für das Unternehmen bereit sind oder was im Grunde Unternehmen auch besser macht? Also Geld ist selektiver, aber es ist wirklich genug da. Es ist einfach nicht mehr so wie in 2020 oder 2021, wo man mit irgendeiner Idee und 5 Folien noch irgendwie Funding bekommen hat, was grundsätzlich schon auch gut ist. Auf der anderen Seite ist es auch ein Stück weit dezentraler geworden. Und das wiederum, glaube ich, ist für den Mittelstand sehr interessant, weil wir haben natürlich die großen Hubs. Es gibt Berlin, und München, klar. Es gibt auch ein Stück weit in Köln oder in Hamburg passieren viele Dinge, auch in Leipzig. Aber es sind ganz, ganz viele Startups, die mittlerweile, nimm Freiburg, wo wir ja auch sitzen, mit dem Paradebeispiel Black Forest Labs, die hier in der Region gründen, weil es viel, viel einfacher auch geworden ist, Talente, Geld, aber auch die Kontakte in den Mittelstand rein, in die Firmen rein, auch hier in anderen Regionen aufzubauen. Und ich glaube, es gibt weiterhin ein paar Hürden. Es ist weiterhin stigmatisiert, wenn Startups mal nicht funktionieren. Es wird weiterhin so ein bisschen stigmatisiert, dass viele des Gründenwillens und nicht um wirklich Probleme zu lösen. Und ich glaube, es häufig auch dieses, sind ja immer so zwei Meinungen. Startups sind sehr chaotisch und extrem schnell und da passieren viele Dinge, die aber nicht nachhaltig sind. Und auf der anderen Seite wird über den Mittelstand dann gesprochen und gesagt, ja, der ist nicht digitalisierungsfähig und sehr langsam. Und was vergessen wird, ist, dass ja beide Seiten massiv ihre Stärken haben. Der Mittelstand schafft es, substanziell Geschäft zu bauen, Probleme zu lösen, immer weiter zu wachsen, sich selber zu innovieren. Und auf der anderen Seite hast du Startups, die völlig frei neue Themen angehen können, neue Dinge ausprobieren können, natürlich dann auch schneller sind, weil da sind auch keine gewachsenen Strukturen, die irgendwie mitgedacht werden müssen, die im Mittelstand natürlich super wichtig sind. Und beides kann sich extrem gut befruchten, wenn man, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, wenn man auf Augenhöhe miteinander spricht und eben nicht diese Vorurteile, gegeneinander aufwiegt, sondern wirklich schaut, wie kann ich denn gegenseitig voneinander profitieren.
Wunderbares Schlusswort. Jasper, vielen Dank für den Talk heute. Wir sehen uns in Bälde im Frühjahr wahrscheinlich auf der nächsten Veranstaltung. Danke dir.
Perfekt, danke dir.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zum nächsten Mal.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.